Amari, sì, amari, amari, sì, mi pari, ai la 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 la. Amarizzi, amari, amarizzini pari, ai la 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 la.
Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Radio Orange. Die Sendung ist Dialektos. Wir sind Studierende der Institutsgruppe Philosophie. Das heißt eigentlich, wir sind Studierende an der Philosophie, an der Universität Wien. Und darin wiederum organisiert, so wie sich das für Studentinnen und Studenten eigentlich gehört in den heutigen Verhältnissen. Und die Organisation, wo wir uns da treffen, Bier trinken, reden, organisieren und intervenieren, das ist in dem Fall die Studienrichtungsvertretung Philosophie. Ich bin heute hier alleine im Studio. Die anderen sind alle gerade unterwegs im Feld dieser Stadt. Themen und Gründe dafür gibt es genug. Derzeit im Gange die Reform des Universitätsgesetzes 2002. Das bedeutet, das Gesetz, das mit Studiengebühren begonnen hat, jenes Gesetz, das den Umstieg von den bekannten Magister-Doktoratsstudienplänen auf die neue Bologna-Struktur, das heißt PhDs, Masters, Bachelors und so, eingerichtet hat. Dieses Gesetz von 2002, das wir den Sektionschef Höllinger und der Bundesministerin Gera zu verdanken haben. Dieses Gesetz wird jetzt novelliert, weiterentwickelt, verändert. Und da sind einige Veränderungen zu erwarten, zum Beispiel die Deckelung der Studiengebühren für Nicht-EWR-Bürgerinnen fällt weg. Wir erinnern daran, derzeit ist es so, dass Studierende, die nicht aus EWR-Ländern kommen, doppelte Studiengebühren zahlen müssen, das heißt nicht 350 Euro, sondern 700, 800 Euro. Das wird in Zukunft nicht mehr gedeckelt sein, sondern es können auch 1.000, 2.000, 5.000 und mehr verlangt werden. Hier aber gleich auch eine gute Nachricht. An der Universität Wien wird das nicht der Fall sein. Das bedeutet, an der Universität Wien werden die Studiengebühren für Studierende aus Nicht-EWR-Ländern gleich hoch bleiben, aber nicht höher werden. So viel zu dem. Es finden derzeit in Österreich PR-Veranstaltungen statt. Bundesminister Hahn tourt durch Österreich an die Universitäten und stellt dort sein erstes Kind in dieser Legislaturperiode vor, sein erstes Gesetz. Das Universitätsgesetz 2002 wird novelliert, es kommen einige Dinge. In den meisten Fällen sind es nur ganz minimale Eingriffe, die im Alltag allerdings von einem zum nächsten, so wie bei einem Dominospiel, dann durchaus große Auswirkungen haben können. Manche dieser Veränderungen sind positiv, zum Beispiel die Umsetzung einer 40%-Grenze für Geschlechtergerechtigkeit, eine Art positive Diskriminierung. Das bedeutet, dass die inneruniversitären Gremien, da wo Berufungen entschieden werden, da wo Habil-Kommissionen über das Schicksal von Antragstellerinnen zur Habilitation entscheiden, da wo Gremien Stellen besetzen etc., hier wird es in Zukunft eine 40% Regel geben, nämlich dass 40% des Gremiums mit Frauen besetzt sein müssen. Man könnte denken, das sollte eigentlich Normalität sein, insbesondere wenn wir uns die Statistiken ansehen, auf denen ja klar zu sehen ist, dass eine große Mehrzahl der Studierenden Frauen sind. Dem ist allerdings nicht so. Das hat mehrere Gründe. Ein Grund ist, dass es bei den Professorinnen, das heißt bei jener Gruppe der Universitätsangehörigen, die in Gremien und Kommissionen sitzen müssen, nur sehr wenige Frauen gibt. Und die wenigen, die da arbeiten, die sind dann total überlastet damit, dass sie von allen Seiten her gefragt werden, ob sie sich nicht da reinsetzen wollen, weil es eben noch zu wenige Frauen in diesen Gruppierungen gibt, in diesen Gremien. Nun, und der andere Grund ist der, dass die Studierenden, die Studentinnen und Studenten von heute alles andere als sonderlich begeistert darüber sind, dass sie universitär mitbestimmen können. Das hat auch wieder seine Gründe. Zum einen ein berechtigter Grund, nämlich dass das Mitwirken, das Mitarbeiten und der Versuch, junge, studentische, progressive Perspektiven einzubringen, schwierig ist. Schwierig allein schon deshalb, weil es im universitären Feld, so wie in den meisten anderen, eine Art Konsens gibt, einen Konsens der lenkenden Vernunft, einen Konsens darüber, dass über Entscheidungen geredet werden kann, doch am Ende des Tages muss entschieden und gehandelt werden. Und dieses Handeln vollzieht sich leider meistens in einem Rahmen, in dem scheinbar keine Spielräume bestehen, etwas zu versuchen. Dass kein Mut besteht, Fehler zu machen und Dinge auszuprobieren, zu probieren, wie denn dieses Netz verlassen werden könnte, indem man sich ständig einer Gefahr ausgesetzt sieht. Nämlich die konstruierte Gefahr, im internationalen Vergleich, im internationalen Wettbewerb der Universitäten zu unterliegen. Das führt dann dazu, dass an den Universitäten Geld dort investiert wird, wo Statistiken versprechen, dass man mit anderen Universitäten, die auch dort Geld investieren, in einen Wettbewerb treten kann. Vielleicht dadurch sogar Exzellenz erwirbt. Ob das dann wirklich so ist, bleibt dahingestellt. Wozu es allerdings führt? Es führt zu einer unglaublichen Maschinerie an Evaluierungen, an quantitativen Bestimmungen und Bewertungen von Lehrinhalten, von Forschungsinhalten, von Dissertationen, von Diplomarbeiten, von alledem, womit sich die Tausenden, Zehntausenden und Hunderttausenden Menschen in Österreich an den Universitäten beschäftigen. Da bleibt dann nicht mehr viel Platz für Versuche, für Ideen und vor allem für eine ganz bestimmte Art und Weise, Wissenschaft zu betreiben. Nämlich für jenes Schreiben, Denken, Arbeiten, das versucht, nicht einfach eine weitere Erfindung, etwas Neues Verwertbares zu schaffen, sondern das Feld, in dem verwertet wird, selber aufzuarbeiten, auf Gesellschaft rückzuwirken, über Gesellschaft, über Mensch, über Kultur nachzudenken und dort vielleicht schmerzhafte, aber vielleicht auch notwendige Vorschläge und Ideen einzubringen. Das wird derzeit noch zu wenig gefördert, das ist kein Geheimnis. Wir wollen dann später noch ein wenig über das Universitätsgesetz 2002 reden. Jetzt für den weiteren Verlauf der Sendung. Wir werden heute zwei Bücher vorstellen. Das eine Buch ist vor kurzem, 2008, auf Deutsch erschienen. Die Autorin Gayatri Chakravorty Spivak hat Mitte der 80er Jahre begonnen, Anfang der 80er Jahre, 83, begonnen, aus einer Arbeitsgruppe heraus, sich mit dem Begriff der Subalternen zu beschäftigen, hat dann Vorträge darüber gehalten und 1988 schließlich einen Essay auf Englisch publiziert mit dem Titel Can the Subaltern Speak? Können die Subalternen sprechen? Die Frage, was sind Subalterne, ist berechtigt. Subalterne ist ein Begriff, der an ein anderes, an andere hinverweist. Der Begriff Subalterne kann als erstes bei Gramsci gefunden werden. Der hat, so wie das in diesem Buch auch beschrieben wird, im Gefängnis keine Möglichkeit gehabt, über das Proletariat, über die anderen, über eine mögliche revolutionäre Klasse zu sprechen und sich dann kurzerhand dazu entschieden, vor dem Hintergrund dieser Gefängniszensur, den Begriff Subalterne zu verwenden. Sub, unter, anders, die Alternen, die unteren anderen. Die Frage von Spivak in diesem Essay, der in der deutschen Version mit dem Untertitel Postkolonialität und subalterne Artikulation bezeichnet ist, die Frage von Spivak bezieht sich darauf, können diese anderen sprechen? Und wie sie diese Frage löst, werden wir dann im Folgenden, also wie diese Frage beantwortet wird und in welchem gesellschaftlichen und ideologischen Rahmen diese Frage überhaupt gestellt werden kann, das werden wir dann gleich besprechen. Der andere Text, den wir vorstellen möchten, ist ein Buch, das auch erst vor kurzem auf Deutsch erschienen ist, kurz davor auf Englisch und eigentlich aus dem Französischen stammt, nämlich der Text von Roland Barthes, Das Neutrale, The Neutral, Le Neutre. Und dieser Text hat manche Querverbindungen zu Spivak. Welche das sind, erfahren wir dann nach den nächsten Songs.
Thank you.
Ja, das war die neue Magnetic Fields Scheibe, ein großartiges Album, dessen Großartigkeit allerdings sich erst erschließt, wenn man sich's 4-5 Mal angehört hat. An dieser Stelle eben die Empfehlung, hört euch das neue Magnetic Fields Album rein an. Zieht es euch rein, hört es euch an. Wir haben Buchvorstellungen vor uns. Das eine ist Chakravarti Gayatris Bivak. Can the Subaltern Speak? Können die Subalternen sprechen? Und dieses Buch mit dem Untertitel Postkolonialität und subalterne Artikulation ist dieses Jahr 2008 im Duria und Kant Verlag zu Wien erschienen, übersetzt von Alexander Joskowitz und Stefan Nowotny. Die Thematik, die darin verhandelt wird, stammt ursprünglich aus den 80er Jahren, wurde vor allem in jenen Teilen der Welt diskutiert und entstand dort, wo Postkolonialität als Problem, als Realität verhandelt wird. In dem Fall ist es Indien. Spivak ist dann an die Columbia University in New York berufen worden und lehrt und arbeitet heute zwischen New York und Kalkutta. Das Thema des Buches ist eine Frage, die nicht erst seit den 80er Jahren auf dem Tapet ist, nämlich die Frage danach, wie können jene, die ausgeschlossen sind, jene, die nicht repräsentiert sind im gesellschaftlichen Machtverhältnissen, wie können jene in das Feld der Repräsentation hineinkommen? Wie können jene eine Stimme erlangen, erstens? Zweitens, sich dieser Stimme bemächtigen, sich selbst zum Sprechen bringen, etwas sagen. Und drittens, wie können sie gehört werden? Die letzte Frage ist für uns eigentlich die erste Frage, da wir in der Position der Hörenden sind. Wenn Subalterne sprechen, dann handelt es sich dabei in der Regel nicht um uns, die wir Radio hören, um uns, die wir Radio machen und Sonstiges tun, sondern um jene, die arbeiten, um jene, die diese Rechte der Freizeit, die Rechte, sich einen Weg zu wählen und zu sprechen und sich zu artikulieren und das als Recht auch anderen zuzugestehen und zu verwirklichen, die diese Rechte nicht haben. Im vorliegenden konkreten Fall hat sich Spivak als diese Gruppe, als dieses Subjekt des subalternen Frauen in Indien gewählt. Das heißt, jene Frauen, die ihrer Sichtbarkeit, ihrer Sprache und ihres Rechts auf Repräsentation beraubt werden und die in dem Fall einen ganz signifikanten Akt vollziehen, nämlich den Sati, die Witwenverbrennung, das heißt die Selbstverbrennung. Der Mann stirbt, die Frau wird Witwe, und sie hat keinen Ort mehr und wird aufgrund eines Verhältnisses dann dazu verführt oder getrieben oder gezwungen oder gebracht, sich selbst auf dem Scheiterhaufen ihres verstorbenen Mannes zu verbrennen. Das ist der Fluchtpunkt dieses Essays. Zu Beginn geht es vor allem darum, in welchem großen Rahmen sich dieser Text, diese Frage einordnet. Und der Rahmen ist natürlich ein marxistischer. Die Begriffe Proletariat, die Arbeiter, all das hat über Jahrzehnte, Jahrhunderte hindurch eine große Rolle gespielt in der Frage danach, wo denn eigentlich ein richtiges Bewusstsein vorhanden ist. Das Problem ist ein bekanntes. Es gibt die Menschen, die viel Geld haben. Es gibt die Menschen, die weniger Geld haben, aber doch noch Macht und auch in der Gesellschaft als Gruppe, als Klasse organisiert sind und darin repräsentiert werden. Und dann gibt es diejenigen, die das nicht sind. Diejenigen, die repräsentiert sind und Kapital haben und mit Kapital arbeiten und auch ihr Arbeitskapital einsetzen, diejenigen werden wohl kaum ein richtiges Bewusstsein haben, es auch schwer entwickeln können, da sie eigene Interessen haben, Klasseninteressen, und diese Interessen stehen einer Veränderung entgegen. Die Theoretikerinnen und Theoretiker vermuten dann folgerichtig, wo kann dieses richtige Bewusstsein zu Hause sein? Nun, bei den anderen, bei denen, die an der Grenze zum Nicht-Repräsentierten stehen, diejenigen, die subaltern sind, diejenigen, die in welchen Gesellschaftsvertrag auch immer nicht als Subjekte eingebunden sind, die also rein um ihr Überleben arbeiten, schuften müssen und dann in weiterer Konsequenz bestenfalls aus eigenem freien Willen, Fragezeichen freier Wille, auf dem Scheiterhaufen landen. In ihrem Einleitungsessay führt Hito Steierl das so aus, dass es bei dieser Study Group zu den Subalternen in Indien vor allem um die Frage ging, wie können wir Handlungsoptionen entwickeln? Wie können wir die Leute, die nicht repräsentiert sind, die keine Stimme haben oder deren Sprechen nicht gehört werden kann, wie können wir die zum Sprechen bringen? besser gefragt, wie können wir die überhaupt denken? Und ihr hat sich diese Gruppe zuerst darin eingefunden, einen strategischen Essentialismus zu setzen. Das heißt, wir wissen zwar nicht, was sie sagen, wir wissen zwar nicht, was sie denken, wir hören sie auch schlecht. Wenn wir sie hören, verstehen wir sie nicht. Aber wir gehen davon aus, dass sie existieren, dass sie sind und dass sie einheitlich sind. Und wir müssen einfach nur mit ihnen arbeiten, damit sie sich selber besser vertreten können. Wenn sie sprechen, dann ist alles gut. Also sie sollen sich nur selbst ermächtigen, dann passt's. Das hat sich als nicht sonderlich zielführend erwiesen, denn daraus kamen dann nur viele Aufsteigerinnen, die sich selber als singuläre Subjekte repräsentiert haben, aber kaum mehr ein Interesse für die allgemeinen Verhältnisse, für ihre Klasse, für ihre Gruppe und so weiter vertreten oder auch weitergeben konnten. Und deshalb hat das dann zu etwas geführt, was im Postkolonialismus ein gängiges Phänomen wird, was Steierl so bezeichnet, eine Vielzahl singulärer Subjekte, die jeweils allen gegenüber inkommensurabel sind oder sich zumindest so benehmen. Und was dadurch erzeugt wird, benennt sie mit dem Begriff ein autistisches Universum. Sie sagt dann weiters, in dieser Sprachlosigkeit ist eines besonders unsagbar geworden, die Solidarität jenseits der Identität. Es ist, als beruhte die herrschende Ordnung nicht mehr auf dem Ausschluss der anderen, sondern auf der radikalen Verleugnung ihrer möglichen Gleichheit. Nun, das ist eine etwas Konstatiertes, das vor allem auch jetzt, 20 Jahre nach Verfassen des ursprünglichen Essays, absolut zutrifft. Und Steierl schließt ab dann mit dem Satz, das Vermächtnis von Spivaks Text ist der Hinweis auf diesen Moment des Bruchs, und die Aufgabe, vor die er uns auch heute stellt, besteht nicht darin, das autistische für sich selbst Sprechen der einzelnen Subjekte zu verstärken, sondern vielmehr darin, ihr gemeinsames Schweigen zu hören. Das bedeutet, wenn wir das Sprechen nicht produzieren können, erster Punkt, oder zweitens, wenn sobald wir Sprechen produzieren und Gruppen dazu so weit bringen, dass sie sprechen, dieses Sprechen dann korrumpiert wird, dann geht's wohl um das, was davor liegt, nämlich um das Schweigen. Dieses ubiquitäre, allgegenwärtige, laute Schweigen, das von Subalternen in der Nichtartikulation ausgestoßen wird. Das zu hören ist schwierig und hier ist auch eine Verbindung zu jenem zweiten Text, den wir dann in der zweiten Hälfte der Sendung vorstellen werden, nämlich das Neutrale von Roland Barthes. In diesem Buch dann wird es darum gehen, in welcher Weise man sich den Paradigmen einer Opposition enthalten kann. Wie man nicht in ein Ja-Nein hineingibt, sondern um zu einer Position zu kommen, sich einer zeitweiligen Neutralität verpflichtet und dort stehen bleibt. Wir werden jetzt im weiteren Verlauf noch etwas von Spivak lesen und hier die Frage kurz erläutern, wie sie denn zu ihrer Antwort kommt. Das ist ja vorweggenommen, die Antwort, können die Subalternen sprechen? Diese Antwort hat Spivak klar mit Nein beantwortet, wobei es hier zwei Konsequenzen gibt. Das eine ist, dass die Subalternen, so sie von Schreibenden und Redenden gedacht und beschrieben werden, dass diese ein Problem damit haben zu sprechen, aber noch viel mehr und zuallererst, dass wir ein Problem haben mit dem Hören. Denn wie sollen wir denn das Reden hören, wenn wir das Schweigen nicht davon differenzieren können, wenn wir das Schweigen gar nicht auch als Aussage denken können?
Call.
The Subs. Das waren die Subs. Eine chinesische Punk-Band mit dem Titel Strange Country. Dieser Song und manche andere sind auf dem Beijing Bubble Soundtrack enthalten und hiermit empfohlen. Wir haben vorhin von dem Buch Spivak, Gayatri Chakravarti Spivak, Can the Subaltern Speak, gesprochen. Wollen das noch weiterführen und dann auf Roland Barth zu sprechen kommen. Zwei neue Bücher. Das eine, Können die Subalternen Sprechen, Turiant Khan 2008. Und das andere von Roland Barth, das Neotrum, The Neutral. Bei Spivak geht es darum, in welcher Weise die das nicht sprechen können und das nicht hören können, das heißt das Sprechen der Subalternen überhaupt nicht denken können, so nicht nur ein spezifisches, kleines Problem ist, sondern da es sich unzählige Male gleichzeitig jederzeit vollzieht, ein gesellschaftliches Problem. Deshalb ist die Methode, in der Spivak dieses Phänomen diskutiert, auch eine dem Marxismus verpflichtete Methode, also eine Imperialismuskritik. Das zeigt sich schon allein darin, wenn Spivak sagt, dass dieser Text, den sie geschrieben hat, dem Gedanken verpflichtet ist, dass eine Nostalgie der Ursprünge der Erforschung sozialer Realitäten im Rahmen einer Imperialismuskritik abträglich ist. Was damit Ursprünge gemeint ist, heißt, die Verhältnisse in einer historischen Weise auf Konstruktionsbedingungen zurückzuführen und darin eine gewisse Notwendigkeit und auch eine Rechtfertigung zu setzen. Spivak beschreibt in dem methodischen Teil, wieso es wichtig ist, zu untersuchen und zu denken, warum Subalterne andere nicht sprechen können und in welcher Verbindung das zu den großen Zusammenhängen steht. Sie schreibt hier, das Verhältnis zwischen dem globalen Kapitalismus, das heißt der ökonomischen Ausbeutung, und nationalstaatlichen, also Allianzen, das heißt geopolitischer Herrschaft, ist dermaßen makrologisch, dass es die mikrologische Textur der Macht nicht erklären kann. Um sich einer solchen Erklärung anzunähern, muss man sich Theorien der Ideologie zuwenden. Also Theorien von Subjektformationen, die mikrologisch und in oft unberechenbarer Weise die Interessen, die zur Verhärtung der Makrologien führen. Das heißt, sie spricht sich dafür aus, von der großen Bühne auf die kleinen Bühnen mit ihren Szenen zu gehen, um da zu verstehen, wie es dazu kommen kann, dass es zu keiner Solidarität gibt unter jenen, die diese bitter nötig hätten. Wir haben schon vorher kurz erwähnt und vorweggenommen, die Antwort von Spivak auf die Frage, können die Subalternen sprechen, ist nein. Sie führt es dann in einem weiteren Schritt über zu dem, was Sprechen immer bedingt, nämlich Hören, dass Menschen das hören müssen, dass es, um repräsentiert zu werden, um dargestellt zu werden, einer Wahrnehmung, einer Anerkennung dieser Repräsentation, dieses Anspruchs auf Repräsentation bedarf. Und da hat sie sich auf die Hörenden bezogen. Die Hörenden sind wir. Die Hörenden, das Hören in diesem Sinne ist eine europäische Tradition, ist eine europäische, angloamerikanische Erfindung, indem sie diese anderen Räume, indem sie diese Felder des Subalternen erst erschlossen und produziert hat. Dieses Nicht-Hören-Können ist somit auch eine europäische Tradition und wir sind davon betroffen, ob wir wollen oder nicht. Worin besteht dieses Nicht-Hören-Können? Wenn wir vorhin gesagt haben, wie das Hito Steyerl in ihrem Einführungsessay beschreibt, dass es vor allem darum gehen könnte, das gemeinsame Schweigen zu hören, dann denken wir uns im ersten Moment, nun, es ist ja wohl kein Problem, das Schweigen zu hören. Ich brauche einfach nur still sein. Und ihr hört das Schweigen, nämlich das Nicht-Sprechen. Das Problem ist allerdings, dass wenn jemand schweigt, dann läuft in einem sofort ein Denken an. Das heißt, wenn jemand schweigt und nicht spricht, dann ist das eine Friktion. Es springt etwas aus der Rille. Es ist eine Verstörung, die da in diesem mikrologischen Bereich sofort funktioniert. Und etwas anderes springt ein. Es gibt immer eine Sorte Notfallband, das dann in euch, in einem selbst zu sprechen, beginnt. Und dieses Notfallband dämmt dann das Skandalöse und Unfassbare am Schweigen ein, marginalisiert es und lässt es wieder verschwinden. Das ist das Problem. Wie dieses Problem tatsächlich zu lösen ist, nun, dazu gibt es BIWAG auch keinen gangbaren oder keine klare Lösung, keinen Weg von sich. Ihr Verdienst besteht darin, die Frage sehr breit und sehr fokussiert und sehr kohärent zu beschreiben und die bisherigen Lösungen beiseite zu legen. Das heißt, auf der einen Seite eine Deleuze-Guattari-Herangehensweise zu verneinen. Das heißt, dass die Schizoanalyse, dieses in sich Übergehende, das Organlose, dieses Wechselnde, das in Transformation Befindliche, diese ganzen eher Wischiwaschi-Befindlichkeiten, dass diese homologen und heterogenen Flüsse von Subjekten und Subjektformationen ja doch zu etwas führen können, das legt sie beiseite. Sie sagt, es besteht viel weniger Hoffnung und viel weniger Aussicht auf Veränderung. Nun, das Buch sei zur Lektüre empfohlen. Ich werde jetzt nicht mehr Worte darüber verlieren, sondern mit Musik anschließen, bevor wir dann auf Roland Barthes und das Neutrale zu sprechen kommen. Magnetic Fields, das neue Magnetic Fields Album. Falls ihr euch fragt nun, wer sind die magnetischen Felder, von denen wir hier spielen und sprechen, die Magnetic Fields sollten bekannt sein. Es ist eine großartige Band aus Kanada, glaube ich, oder Amerika, wie dem auch sei. Bekannt wurden sie bei mir zumindest vor 4 Jahren, 5 Jahren mit den 69 Love Songs. Eine wundervolle CD, 3 CDs mit jeweils 23 Liebesliedern, hiermit ebenso empfohlen, die neue CD von den Magnetic Fields. Wir wollen ein Buch vorstellen. Wir haben gerade eben über Spivaks Essay »Können die Subalternen sprechen?« gesprochen und nun über ein anderes Buch, besser über drei Bücher. Das erste Buch, das Original, habe ich nicht gelesen. Das heißt Le Neutre, das Neutrale, das Neutrum auf Französisch im Original. Ich glaube 2002 erschienen. Ein Buch, das wiedergibt, wie Roland Barthes, der strukturale Linguist und Sprachwissenschaftler, wie Roland Barthes in seinem zweiten Jahr am Collège de France eine Vorlesung gehalten hat. Es ist eine Art Aufzeichnung, eine Sammlung seiner Vorlesungsmaterialien, das heißt eine recht genaue editorische Wiedergabe der, der Papiere, der Texte, die Roland Barthes vor sich liegen gehabt hat, als er gesprochen hat zu seinen Hörerinnen und Hörern. Roland Barthes ist 76, 77 an das Collège de France, die renommierteste akademische Institution in Frankreich, gewählt worden, hat dann dort seinen Lehrstuhl gehabt und somit jedes Jahr dort eine Vorlesung gehalten. Kolleginnen und Kollegen von ihm dort waren zum Beispiel Foucault und andere. 1978 war dann der Titel seiner Lehrveranstaltung, seiner Vorlesung Le Neutre, das Neutrale, das Neutrum. Hier ist schon ein Problem, nämlich wie übersetzen. Im Folgenden möchte ich auch von zwei Übersetzungen sprechen. Das eine ist die englische Übersetzung, die ist 2003 rausgekommen und dort heißt es einfach The Neutral, das Neutrale, The Neutral. Und im Deutschen, ein Jahr später, 2004, herausgekommen, in der Edition Suhrkamp, ist dann die deutsche Version und hier ist es das Neutrum. Ja, ist schon ein Problem. Und das Problem zwischen dem Neutrum und dem Neutralen, aus einem französischen Wort heraus, das Problem, dass viele auch kennen, wenn bei Désir im Französischen zum Beispiel dann auf der einen Seite mit Wunsch übersetzt wird und auf der anderen Seite mit Begehren. Solche Probleme machen Texte tendenziell unlesbar oder zumindest sehr anstrengend lesbar. Und im vorliegenden Fall trifft das leider auf die deutsche Fassung von das Neutrum zu. Ich möchte deshalb die englische Fassung empfehlen. Dort ist es angenehmer lesbar, es ist verständlicher, es ist nahegehender als die deutsche Fassung und auch größer gedruckt, nicht so klein wie bei Suhrkamp. Worum geht's bei dem Neutralen? Das Neutrale ist für Roland Barthes eine Alternative, eine Option, neben dem jeweiligen sich für etwas entscheiden müssen und neben dem jeweiligen eine Identität für etwas haben. Das Neutrale ist also mehr als nur ein Entweder-Oder oder ist mehr als nur ein Abseits des Entweder-Oders, mehr als nur ein kein Schwarz oder Weiß, sondern es ist eine Art, die, es ist eine Kategorie, die an allen Orten und Stellen zum Vorschein kommen kann. Das Neutrale wird in diesem Buch auch nicht bestimmt, denn wenn Roland Barthes eine Definition bringen würde, wie zum Beispiel, das Neutrale ist, wenn ich weder Nein noch Ja sage, dann wäre das schon wieder etwas nicht Neutrales, weil es auf eine Identität zuläuft, weil es endet in einem Signifikanten, der verständlich macht, das ist es. Also das Neutrale ist gleich X. Genau auf solche Definitionen lässt er sich nicht rein. Er sagt, ich definiere das Neutrale als jenes, welches dem das Paradigma outplays, also déjouer, ausspielt. Also es ist eine Art Spiel. Es rastet nicht ein. Es ist so wie ein Zahnrad, das nicht einrastet und das Rad, das dadurch gedreht werden soll, kurz stillstellt. Er sagt selbst, dass er das Neutrale begehrt und nur deshalb, weil er das Neutrale begehrt, postuliert er das Neutrale. Und dieses Postulieren nennt er auch ein Halluzinieren und so ist auch dieser Text verfasst. The Neutral, das Neutrum, ist ein Text, der halluzinatorisch von einem Begriff zum nächsten geht. Roland Barthes hat das Neutrale in allen möglichen gesellschaftlichen Feldern, von der Literatur über die Geschichte, über die Musik, über die Kunst, über die Medizin, über alles Mögliche, nacheinander gruppiert, alles an Neutralem dazu zusammengesucht und dann nacheinander gestellt. Und so ist es auch in diesem Text zu finden. Er spricht also vom Paradigma. Das Paradigma ist das, was ausgespielt wird, was ausgetribbelt wird vom Neutralen. Es stellt sich die Frage, was ist dieses Paradigma? Und das könnte man einfach auf den Begriff bringen mit Bedeutung. Das Paradigma ist da, wo eine Bedeutung klar erscheint, da, wo eine Bedeutung sich nicht versperrt, da, wo die Bedeutung hervortritt und zu etwas übergehen lässt, zu Handlung, zu einem Akt, zu einem Sagen, zu einem Denken, zu einem Sprechen oder zur Unterlassung von all dem. Das wäre dann das Neutrale. Olav Barth definiert das Neutrale struktural. Das heißt, es ist in jeder Weise verursacht durch etwas Notwendiges, aber in jedem Moment so stark, intensiv und gegenwärtig, dass es für das betroffene Material zu einer grenzwertigen Situation führt. Er beschreibt das dann auch damit, dass das Ausspielen des Paradigmas ist eine brandschatzende, eine brennende Aktivität. Das Neutrale hat an vielen verschiedenen Orten eine Bedeutung oder kriegt dort Material her. Ein wichtiges Feld ist die Ethik natürlich. Also damit beginnt er auch in diesem Buch, zu sagen, inwiefern es möglich ist, neutrale Handlungen, neutrale Haltungen einzunehmen. Und hier geht es dann nicht um eine Gleichgültigkeit, weil gerade diese Gleichgültigkeit keine Neutralität markiert. Die Gleichgültigkeit, die Hilflosigkeit, die wohl mit Gleichgültigkeit eher bezeichnet ist, sondern es geht vielmehr um die Nuancen, um die Kleinigkeiten, um die kleinen Strukturen. So wie wir das vorhin bei Spivaks Text methodisch auf den Weg mitbekommen haben, dass es eben darum geht, diese mikrologischen Strukturen ausfindig zu machen, in denen das Ganze jeweils im Einzelnen strukturiert und präfiguriert wird, ist es auch bei Roland Barth immens wichtig, die Details, die Nuancen ins Gesicht, als Gegenstand herzunehmen, da diese Nuancen jeweils dann in Bedeutungen und in Paradigmen, entlang von Paradigmen, in Eindeutigkeiten übersetzt werden. Und Barth geht davon aus, dass wenn wir die Details, die Nuancen in den Blick bekommen, wir dort nicht diese Eindeutigkeiten vorfinden, sondern näher am Neutralen sind und die Widersprüchlichkeiten und Unaufgelöstheiten als grundlegende Verhältnisse besser beobachten können. Und mehr zu dieser Methode und wie Roland Barth das auch in seinem Buch umsetzt nach dem nächsten Song.
Thank you.
Sicherheit, mit absoluter Sicherheit können wir sagen, dass Sexy Boy von Air kein Musikstück ist, das in der Nähe dieses neutralen Gerät oder dort steht, von dem wir gerade eben gesprochen haben. Rollerbart, das Neutrale, ist das, was nicht verführt, ist das, was nicht sexy ist, ist das, was nicht anzieht. Das sind Zitate aus einem Buch von Maurice Blanchot. Blanchot hat hier in der unendlichen Konversation, ich kenne ja nur die Ausgabe im Englischen, der Infinite Conversation von 1993, in der unendlichen Konversation das Neutrale sich selber zum Gegenstand gesetzt. Und Rollerbart zieht auch das in seine Abhandlung über das Neutrale hin mit ein. Und wenn das Neutrale nun das ist, was nicht verführt, wenn es das ist, was nicht anzieht, wenn es das ist, was nicht automatisch das Begehren kurz schließt und einem hingezogen macht, dann stellt sich die Frage, wie kommen wir überhaupt dazu? Welche gangbaren Wege führen denn zu diesem Neutralen? Und da sind wir wieder bei diesen Nuancen und Feinheiten, die bei Rollerbart, bei Spivak überall auftauchen. Denn es geht dann eben um die Dinge, die nicht automatisch anziehen. Das Schweigen, die Inner Silence, die Ruhe und das weder noch, weder schwarz noch weiß, das davor, die Nuance. Diese ganzen schwer fassbaren Phänomene und vor allem die ganzen schwer fassbaren oder schwer voneinander abtrennbaren Bereiche, die Rollerbart hier meint, die findet ihr in dem großartigen Buch Das Neutrum, das Neutrale, beschrieben, lesbar. Rollerbart hat seinen Gegenstand auch versucht, in das Buch hineinzuführen, das heißt in die Form, in die Setzung des Buches. Einen Text von Anfang bis Ende zu schreiben, das heißt mit einem ersten Kapitel zu beginnen, mit einem letzten Kapitel aufzuhören und darin Zeile für Zeile zu schreiben, wäre oder war für ihn offensichtlich auch eine Verletzung dieses Gebots des Neutralen. Er hat deshalb eher so etwas wie ein Wörterbuch oder wie eine Enzyklopädie verfasst, wo alle Effekte und Phänomene des Neutralen, die ihm aufgefallen sind, nacheinander thematisch gruppiert zu finden sind und das in mehreren Spalten. Das heißt, im Haupttext steht etwas, das dann im Nebentext kommentiert wird. Also wir kennen das, das ist so eine fancy Technik aus den 70er Jahren, die auch bei Derrida immer vorkommt, öfters vorkommt, dass Texte in Spalten nebeneinander stehen und dann aufeinander Bezug nehmen. Auch das ist schon eine Anordnung, die die Eindeutigkeit, die Linearität durchbricht, weil man selber immer wieder woanders hindenkt, weil man selber woanders hingetragen wird. Unsere Empfehlungen heute waren also Gayatri, Chakravarti, Spivak, Can the Subaltern Speak, können die Subalternen sprechen? Die deutsche Erstübersetzung, nun vollständige Übersetzung in Thure & Kahn Verlag zu Wien. Das ein Buch, das erschienen ist, nun 20 Jahre nachdem der Text das erste Mal auf Englisch publiziert wurde und seitdem einen Siegeszug im postkolonialen Diskurs um die Welt gezogen hat. Das heißt, diesen Text lesen, das ist eine gewisse Notwendigkeit für die nächsten Tage. Ja, das zweite dann Rollerbart, das Neutrum, The Neutral. Viel Vergnügen noch und bis bald. Wenn ihr Zeitungen lest und euch gesellschaftspolitisch umhört, dann achtet auf die Begleitumstände, die Weiterentwicklung des Universitätsgesetzes 2002 jetzt gerade begleiten. Es wird ein neues Gesetz geben, das kommt im September, Oktober dann ins Parlament, wird dort beschlossen werden. Dieses Gesetz aus dem Unterrichtsministerium, Bildungsministerium von Hahn wird die Realität an den Universitäten wieder einmal nicht verändern in der Weise, wie wir es uns wünschen würden. Auf Wiederhören.